Cancelvania!
Cancelvania!
Schon wieder.
Mann.
Neue Woche.
Neues Glück.
Hallo und herzlich willkommen zu, wie heißt das Ding jetzt nochmal?
Cancelvania?
Cancelvania, der große Podcast, wo wir Büro machen.
Ja.
Ich hab richtig Bock auf Büro.
Ich hab Bock auf Büro, ey.
Bei mir sitzt Max und ich bin Bombe.
Hallo Bombe.
Hi.
Na?
Wie war deine Woche? Was in Frankreich?
Nein. Aber in Baden-Württemberg, das ist ja das Frankreich Deutschlands.
Ich dachte, das wäre Saarland.
Saarland gehört ja ein bisschen zu Baden-Württemberg eigentlich.
Okay, ich cancele heute schon mal dich. Die Notiz ist gemacht.
Nein, Spaß. Saarland ist eigenständig und toll und wunderschön. Ich mag Saarlouis und ich mag Homburg. Bad Homburg.
Ist Bad Homburg im Saarland?
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall schönes. Ah ja, DCVDNS ist aus dem Saarland. Also Saarland ist super. Ich möchte Saarland grüßen. Ich grüße DCVDNS und Hermann Weiß.
Ja.
Ich
grüße auch alle Leute aus dem Saarland, die ich kenne.
Kennst du Leute aus dem Saarland?
Ja, klar.
Geil. Ey, tatsächlich mein bester Kumpel. Ich habe doch mal erzählt, dass ich meine Jugend in Wolfenbüttel verbracht habe. Aber seine Familie kommt ursprünglich aus dem Saarland. Daher kenne ich auch so Saarlouis. Also die kommen aus Saarlouis. Oder Louis, oder wie man das nennt. Saarlouis?
Saarlouis?
Saarlouis? Oh, bonjour. Bienvenue de Saarlouis.
Oh la la. Ich war sogar schon mal im Saarland.
Ja?
Ja. Wir hatten mal Klassenfahrt. So an die Mosel war das.
Ah, okay.
Und da waren wir halt in Raum Trier.
Ja.
Und da ging es halt auch irgendwann mal runter nach Luxemburg und sowas. Und ich meine, ich bin auch durch Saarland spaziert.
Ja, nice. Weißt du, wo unsere Abschlussfahrt hinging? Das glaubst du nicht. Ja, das glaubst du nicht. Glaubst du nicht, wo unsere Abschlussfahrt hinging?
Wien.
Nee. Also pass auf. Wir hatten ja, also... ich war ja auf einer Wirtschaftsrealschule und da war auch ein Wirtschaftsgymnasium mit drangehangen. Und die haben sich immer so die Budgets irgendwie aufgeteilt. Und die Jahre davor waren die immer in Rom. Einmal waren die in Helsinki hingeflogen, dann ein anderes Mal waren sie in Paris. So, und jetzt rate mal, wo unsere Abschlussfahrt hinging.
Saarland.
Nee, nach Bottrop.
Nein.
Wir sind von Würzburg nach Bottrop. Um uns Starlight Express anzugucken. Das ist ja da in der Nähe irgendwo. Aber das Hotel oder die Jugendherberge, die war in Bottrop.
Dann warst du ja doch schon mal in NRW gewesen.
Ja, ich war schon mal in NRW gewesen. Also ich war ja dieses Jahr schon letztes Jahr schon zweimal in NRW.
Ja, weil du hattest ja mal gesagt, so, wenn ich dich besuche, das ist mein erstes Mal in NRW. Aber dann hattest du mich ja angelogen.
Ja, das war, aber gut, es war aus Versehen dann wahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich
hier dann versehen nochmal in die Max-Winter-Akte.
Ja. Ich hab mich,
tut mir leid. Seine besten Freunde.
Tut mir leid, ich war schon bei Starlight Express.
Und, war's geil?
Ja, Starlight Express war geil, aber Bottrop war gut.
Ihr wart dann wahrscheinlich im Moviepark, oder?
Ja, richtig, wir waren im Moviepark, wir waren bei Starlight Express und wir haben uns irgendeine Zeche angeguckt. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war, ich vermute mal in Essen, ich glaube, wir waren Zeche Essen oder so. Da konnte man sich dann so riesige Metallpfähler und so angucken. Ich meine, ja, interessant.
Genau und das, was man bei der Abschlussfahrt.
Genau. Also wir wollten ja gar kein schönes Wetter und Fun oder so, sondern wir wollten uns die Zeche in Essen angucken. Tristesse, mehr geht nicht. Also es ist echt geil. Also Grüße nach Essen. Ich liebe natürlich Essen und Essener und wenn ich mal dort bin.
Hast du gesagt, dass du mal irgendwann letztes Jahr dort warst und das da mega ätzend fandest? Ja, komm schon, wir sind ein offener Gesprächspodcast, da kann man auch sagen, Essen war nicht cool. Ich weiß noch genau, dass du da bei irgendeiner Firmentagung oder so eingeladen wirst und gesagt hast, das ist der schlimmste Platz, wo ich je gewesen bin.
Ja, okay. Also ich war tatsächlich auf einem Pressetermin in Essen. Und Essen ist schon wild. Genauso wie Duisburg. Ziemlich wild ist. Also, ja. Ja, belassen wir es dabei. Ich glaube, es sind ganz tolle Einwohner, die dort leben. Ich glaube, ihr seid alle super, super nett. Also Grüße gehen raus nach Duisburg und Essen. Ich liebe euch alle. Ihr seid toll. Ich versprühe Liebe. Aber eure Stadt ist schon ein bisschen hässlich.
Ich sag einfach, du warst nicht in den guten Ecken des Ruhrgebiets.
Genau. Es gibt wunderschöne Ecken wahrscheinlich in Essen und Duisburg auch. Aber die, die ich gesehen habe, waren halt...
Ich bin ja ganz gerne in Bochum.
Da war ich noch nie.
Ja, siehste. Aber so Bottrop. Ich finde auch tatsächlich den Moviepark sehr, sehr unspektakulär.
Kennst du DJ Hooligan oder wie der nochmal heißt?
Das ist der mit kommst du aus Bottrop,
kriegst du
aus
Bottrop. Kopptrop. Ja, genau, das haben wir in der Klassenfahrt dann ganz oft gehört.
Ja, das ist bestimmt überhaupt nicht cringe gewesen. Ja.
Wir waren 16 oder so. Wie alt ist man bei einer Abschlussfahrt? Ist man da 16? Ist man da 17?
Nee, also
wie
alt 18, ist man? 19.
So alt?
Ich bin ja noch vor dem G8. Wir mussten ja noch 13 Jahre in der Schule.
Ah ja.
Und wir waren dann halt in Rom.
Nice. Glückwunsch.
Und zum Abschluss der 10 waren wir in London.
Oh, Glückwunsch. Ja, die nachfolgende Abschlussklasse, die hinter uns kam, die durften wieder nach Kopenhagen. Weil die Lehrer fanden Bottrop auch so mittelmäßig gut.
Ich finde es halt geil, dass ihr euch da diese super geilen Reiseziele raussucht. Und du bist natürlich im Jahrgang, der nach Bottrop geht. Rom, Helsinki, Paris, Kopenhagen, Bottrop.
Ich weiß nicht, was meine Lehrer geritten hat. Die haben einfach gesagt, wir haben kein Budget mehr. Die waren ganz offen zu uns, haben gesagt, ey Leute, wir haben kein Budget mehr für eine krasse Reise, also gehen wir nach Bottrop.
So, alle Zuhörer aus dem Ruhrgebiet sind jetzt weg. Da verkaufen wir keine dreieckigen Chips mehr, aber wir haben sowieso einen Bürojob.
Aber wir gehen ja irgendwann sowieso mal auf Tour und dann lassen wir halt den Fleck einfach aus.
Ja, wir gehen an die schönen Ecken des Ruhrgebiets.
Ja.
Ich
war dieses Jahr zum allerersten Mal in Köln. Ist Köln Ruhrgebiet? Gehört das dazu? Ja, ne? Ist alles Ruhrgebiet.
Nein, Köln ist Rheinland.
I don't know, also ich kenne mich nicht aus. Ich war noch nie so lange im weiten Westen, im wilden Westen. Aber Düsseldorf ist dann. Ist Düsseldorf? Nee. Düsseldorf ist auch Rheinland.
Düsseldorf ist auch Rheinland, aber da fängt so das Ruhrgebiet so in etwa an.
Okay, also Düsseldorf ist auch sehr schön. Düsseldorf fand ich sehr schön und Köln fand ich sehr schön. Und und Erkelenz fand ich sehr schön.
Okay, gut. wie war deine Woche?
Oh, anstrengend. Ich hab eine neue Stelle und deswegen habe ich sehr viel Einarbeitung gehabt.
Im Büro?
Ja.
Da habe ich ja gar nichts mitbekommen.
Hier im Büro habe ich tatsächlich eine neue Stelle, neue Verantwortung bekommen. Und da war die Einarbeitung ein bisschen schwierig. Also nicht schwierig, aber halt anstrengend. Und deswegen habe ich die Woche hauptsächlich mit Schlafen verbracht. Ich bin wirklich Arbeit und nach Hause und Schlafen.
Warum werde ich da wieder übergangen? Da muss ich mal mit Theresa aus dem Erdgeschoss reden. Kann ja nicht angehen. Natürlich wird der Ausländer übergangen, wenn es um sowas geht.
Ja, ruf sie doch mal kurz an. Mach doch mal kurz.
Nee, das... Ja, nicht so öffentlich. Okay. Das gibt dann wieder Stress mit der Leitung, weißt du?
Ja. Aber ansonsten sind zwei sehr schöne Sachen passiert diese Woche. Nee, doch, sagen wir mal drei schöne Sachen. Ich möchte von drei schönen Sachen diese Woche erzählen. Heute ganz frisch. Du weißt, ich bin ehemaliger Skateboarder gewesen.
Ja.
Du weißt, ich liebe Skateboards und ich bin ausgerastet, als die Tony Hawks angekündigt haben. Und heute haben sie Skate 4 angekündigt. Und Skate 4 ist der einzige Grund, warum ich meine PlayStation 3 überhaupt noch angeschlossen habe. Weil ich das seit, I don't know, 10 Jahren...
Du meinst Skate 3.
Ja, genau. Genau, Skate 3.
Ich habe die PlayStation 3 angeschlossen, wegen dem einen Spiel, was noch gar nicht raus ist.
Ja, macht nicht so viel Sinn. Nee, genau. Und keine Ahnung, ich spiele seit 10 Jahren immer das gleiche Spiel, wenn ich irgendwie Bock auf Skateboarden habe, weil ich bin zu fett, um richtig zu skateboarden. Und ja.
Notiz für Fettshaming?
Deswegen, das war selber Shaming. Ich, keine Ahnung.
Ja, aber trotzdem, das ist ja Body Negativity. Sowas können wir uns im Podcast nicht erlauben.
Okay, dann entschuldige ich
mich. Die Bezirksleitung achtet da gerade drauf.
Okay. Dann entschuldige ich mich für die Aussage. Dann sagen wir es so, ich fühle mich persönlich für mich ein bisschen zu stämmig, um auf ein Skateboard zu fahren. Das war okay.
Und deswegen, also ich muss dir jetzt natürlich widersprechen, weil du bist ja natürlich Handsome Devil und King, du kannst alles machen, was du dir in den Kopf setzt.
Oh, Bombe. Ach, Bombe, Mensch. genau, ich wollte einfach nur kurz berichten, dass ich mich sehr, sehr auf Skate freue. Sehr, sehr geiles Spiel war, also Skate 1 bis 3 fand ich sehr, sehr geil und ich freue mich auf 4. Und das war sehr cool, dass das announced wurde. Und war nicht das PlayStation 5 Reveal auch diese Woche, glaube ich, irgendwie? Also da,
das war vor der letzten Aufnahme.
Ach, shit, ja, egal.
Das ist schon wieder Old News.
Aber da war Demon's Souls und ich bin ja momentan beim Dark Souls spielen und ich liebe ja die Souls-Reihe. Und,
ja, das hatten wir letzte Woche erwähnt.
Ja, ja, nice. Ach Mensch, ich habe schon wieder vergessen. Guck, es ist nichts Spannendes passiert bei mir. Bei mir passiert gerade viel Arbeitstechnisches, aber wenig Privates. Ja. Unser YouTube-Channel geht ganz gut.
Hast du ein neues Shrek-Video gemacht?
Nee, der überstunden YouTube-Channel. Mit den K-Pop-Reactions, die laufen ganz gut.
Ich überlege tatsächlich nach Gründen zu suchen, einfach nur um Shrek zu canceln.
Nein, Shrek wird niemals gecancelt.
Shrek gehört schon gecancelt.
Shrek, um Gottes Willen, was hast du mit deinem Shrek-Hass? Shrek ist der Beste. Shrek ist der Held, den wir alle brauchen, aber nicht verdient haben.
Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Du kennst ja mich und meinen Taste.
Ja.
Wenn ich mich jetzt mit 23 nochmal hinsetzen würde und mir nochmal so die ersten 3 Shrek-Filme ansehen würde.
Ja.
Meinst du, ich würde da lachen?
Ja, safe. Shrek ist wirklich immer noch witzig. Shrek ist einfach all time good. Good shit. Shrek ist geil.
Ich bin da skeptisch.
Hast du Shrek schon mal gesehen?
Ja, als ich so 10 war, da war das witzig. Ja.
Aber Shrek ist doch super. Shrek ist super. Also, du solltest ja unbedingt Shrek. Also, Shrek ist uncancelbar, finde ich. Da würde ich mein Veto einlegen.
Da ja, aber du bist ja auch einer dieser Leute, die Space Jam noch gut finden, weil sie es als Kind gesehen haben.
Space Jam ist ein guter Film.
Nein, Space Jam ist glorifizierte Nikes-Werbung. Es ist 90 Minuten an Product Placement.
Also, mich hat das als Kind nicht beeinflusst. Moment mal, ich habe eigentlich nur Nike-Schuhe. Weird. Das fällt mir gerade so auf. Ich habe nur Nike-Schuhe. Egal, mich hat es nicht beeinflusst. Ich fand es einfach nur cool, Basketball zu spielen. Und Basketball ist sowieso der geilste Sport der Welt. Und Grüße gehen raus an George an der Stelle.
Okay, so.
Wie war denn deine geile Woche? Hast du eine geilere Woche als ich gehabt? Meine war ja nicht besonders actionreich.
Meine tatsächlich auch nicht. Ich fühle mich in letzter Zeit sehr, sehr schlapp. Komme so wenig aus dem Quark, die Dinge zu tun, die ich tun sollte. Okay. Aber ich war vorgestern in Düsseldorf.
Und das nice.
Woo! Du weißt ja, dass Düsseldorf. Düsseldorf ist ja eine Stadt, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und da.
Ja. Mir auch.
Ja, das ist ja nett.
Ich möchte also, einfach mal ein bisschen auch Liebe in den Westen bringen, weil ich vorhin so ein bisschen Hass verteilt habe.
Also ganz, ganz viel Liebe an Düsseldorf. Da fühle ich mich halt immer so. Da fühle ich mich halt zu Hause. Ich sehe mich immer noch als Düsseldorfer, obwohl ich da jetzt seit 5 Jahren nicht mehr wohne.
Okay. Mhm. Was hast du in Düsseldorf gemacht?
Studiert.
Nee, ja. Was machst du jetzt in Düsseldorf gemacht vor ein paar Tagen?
Ich habe dort eine Freundin getroffen, tatsächlich spontan. Ich war gut essen. Grüße gehen raus.
Hört diese Freundin unseren Podcast?
Gut möglich, hoffe ich.
Also, ja, dann extreme Grüße gehen raus. Dann gehen aber mal richtige Grüße raus.
Also wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist. Und ich war dann Ramen essen, weil du musst natürlich japanisch essen gehen, wenn du in Düsseldorf bist.
Klar, das muss einfach in den Rahmen passen, ne?
Ja, das war Düsseldorf. haben wir noch Themen?
Was ist der beste Ramen-Store in Düsseldorf? Was kannst du empfehlen?
Oh, schwierig, weil ich finde tatsächlich fast alle gut. So der Klassiker ist immer Takumi. Also bei Takumi machst du nichts falsch.
Wo ist der?
Du fängst am besten in der Immermannstraße an und ich glaube, die haben dort mittlerweile sogar mehrere Stores.
Nice. Weil ich muss bestimmt mal wieder nach Düsseldorf. Ich muss nach Essen dieses Jahr, da ist ja eine Messe. Da muss ich beruflich hin. Vielleicht komme ich ja auch wieder durch Düsseldorf und dann kann ich mir mal schön Ramen gönnen.
Ja, Immermann Oststraße ist so in 5 bis 10 Minuten fußläufig vom Bahnhof, vom Hauptbahnhof aus erreichbar.
Okay.
Und wenn du jemanden hast, der so local ist und der dich mitnimmt, dann ist sowieso gut, aber du kannst es eigentlich nicht missen. Und das ist halt witzig, weil ich habe ja in Düsseldorf studiert, aber ich habe tatsächlich fast bis zum Ende meiner Studienzeit gebraucht, um herauszufinden, wo die ganzen Restaurants sind. Es ist einfach mal direkt am Bahnhof. Aber es sind halt original die Straßen, die ich nie genommen habe.
Du warst
also immer mal Oststraße ist das, was du dir merken musst, wenn du gut essen gehen willst.
Okay. Ist nicht der Köfteladen von Ratada auch?
Nein, das ist die Kolbstraße. Die
sind Shit. Ja. Verdammt. Irgendwie, aber es hat irgendwie was in meinem Kopf geringt und es klang so ähnlich.
Okay. Da waren jetzt auch vor kurzem Anti-Polizei-Proteste natürlich, weil es ist ja das Viertel, wo meine Brüder sind.
Ja, in der Kolbstraße?
Ja, natürlich Kolbstraße.
Dann Grüße an die Kolbstraße an der Stelle.
Ich hatte mir tatsächlich überlegt, nach Corona nach Köln zu fahren, einfach nur mir einen Köftespieß an der Kolbstraße zu holen. Und ich bin halt noch unsicher, haben wir jetzt schon nach Corona?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Wenn du in den öffentlichen, wenn du draußen unterwegs bist oder in den öffentlichen oder so, wie viel Prozent würdest du sagen, tragen noch Maske? In den Bussen oder so?
In den Bussen musst du ja.
Ja, musst theoretisch schon. Also ich sag jetzt mal, ich bin jetzt mal richtig wild und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr aus der Nähe kommt. Aber Stuttgart, ein Viertel trägt keine Maske in der U-Bahn. Oder im Bus. Die geht einfach rein, scheißen drauf, hocken sich hin, husten und niesen erstmal schön laut los.
Da habe ich tatsächlich eine Story.
Echt?
Als ich jetzt vorgestern zurückfahren musste, bin ich tatsächlich in einem angrenzenden Dorf in den Bus gestiegen.
Ja.
Und ich hatte nicht dran gedacht, dass ich die Maske aufsetzen muss, bevor ich in den Bus gehe. Und der Bus hält an der Haltestelle und ich stehe da und ich möchte reingehen, aber die Tür geht nicht auf. Und das Ding ist halt gerade, dass die Busfahrerbereiche vorne bei uns immer abgesperrt sind. Das heißt, du darfst keinen Kontakt mit dem Busfahrer haben und du kannst auch nicht vorne rein.
Ah, okay.
Und du musst eigentlich also quasi diesmal tatsächlich hinten in den Bus einsteigen. Die Tür geht nicht auf. Also gehe ich dann halt nach vorne und sage dem Busfahrer, hey, was ist da los? Warum geht die Tür auf? Und du hörst halt, wie er dann quasi so durch die Bustür brüllt. Du musst die Maske aufsetzen, sonst kommst du nicht rein.
Und ich, so, wow. Ich liebe den Akzent alleine schon.
Maximal unangenehm, ja. Und dann gehst du halt auch rein und ich krame dann erstmal der Jacke nach der fucking Maske, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich sie aufsetzen muss.
Greife
natürlich in die falsche Jackentasche und dann so, boah, scheiße, wo ist das Ding? Und dann aus der Plastikverpackung nehmen und die Maske aufsetzen. Und ich setze natürlich die Maske auf, so, wo ich halb in den Bus einsteige und jeder guckt mich so ganz finster an, so nach dem Motto, der hält dir den ganzen Betrieb auf. Jetzt muss ich 2 Minuten länger an dieser Haltestelle warten. Ne, und ich halt versuche tatsächlich beim Reingehen die Maske so aufzuziehen, so ganz kleinlaut, gehe da so auf meinen Sitz hin und dann ist der Bus weitergefahren.
Oh Gott, das ist unangenehm. Oh nein. Ich fühle das gerade. Oh.
Ich habe mich nicht getraut, mich umzudrehen und zu sehen, wer alles hinten im Bus saß, weil mir die Gefahr zu hoch war, dass da jemand sitzt, den ich kenne. Und der dann halt quasi
dieses ganz langsame Kopfschütteln macht, dieses der nee, wieder. Weißt
du, weil dann geht halt das Dorfgetratsche los. Das ist ja der größte Bullshit, wenn du auf dem Land lebst, ja? Dann treffen sich irgendwelche Leute, mit denen du seit 2 Jahren nicht mehr geredet hast, in einem Eiscafé und dann, ich hab den wieder gesehen, den Bomber. Der hat natürlich vergessen, eine Maske im Bus aufzusetzen. Und dann wollte der das der dem einfach aufmachen. Kann er sich denn nicht einfach mal an Regeln halten? Oh, schlimm, schlimm.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja, das muss ja furchtbar peinlich gewesen sein. Das tut mir leid, dass du so ein Erlebnis hattest.
Das Ganze ist halt so ein, weißt du, das ist jetzt so ein Happening gewesen, das zog sich über 2 Minuten. Ja. Aber in dem Moment, wo sowas passiert sind, ist für dich immer die längsten 2 Minuten der Welt. So wirklich der Walk of Shame. Und so als gibt es was Unangenehmeres, als von einem Busfahrer angeschrien zu werden?
Nee. ich glaube wenig. Ich hatte eine ähnliche Situation, aber nicht ich selber. Ich war nicht selber betroffen, aber ich habe eine ähnlich peinliche Situation. Ich bin mit der U-Bahn gestern nach Hause gefahren und in Stuttgart sind irgendwie die Fahrräder nicht erlaubt. Also du darfst die Fahrräder nicht mitnehmen ab einer bestimmten Uhrzeit. Und da ist so ein nett aussehender Jugendlicher mit seinem Fahrrad eingestiegen. Es sah wirklich nicht aus, als ob er irgendjemandem was Böses will. Und die U-Bahn war zu der Zeit auch schon ziemlich leer. Und auf einmal bleibt die U-Bahn stehen und dann:
Keine Fahrräder, bitte.
Und der Jugendliche sah so ganz traurig auf dem Boden und hat so gedacht, vielleicht hat er mich nicht gesehen, vielleicht meint er einen anderen. Und die U-Bahn bleibt stehen. Die U-Bahn bleibt stehen. Die Zeit tickt, auf einmal geht's.
Keine Fahrräder, bitte.
und der kleine Junge guckt sich um und alle gucken auf ihn. sogar das Abteil hinten dran guckt auf den kleinen Jungen mit seinem kleinen BMX-Fahrrad. Und dann geht's.
Bitte Fahrräder jetzt alle aussteigen.
Und dann schiebt er das Fahrrad so raus, so ganz traurig. Und dann habe ich gesehen, dass er auch noch einen Platten hatte. Und deswegen ist er wahrscheinlich überhaupt in die U-Bahn gestiegen. Und jetzt muss er sein Fahrrad halt heimschieben. Und das tat mir sehr, sehr leid. Aber weil du gerade unangenehme Situationen sagst, ich glaube, das ist ungefähr vergleichbar.
Was ist unangenehmer, wenn der Fahrer halt wirklich genervt ist, aber die Ruhe behält? Und das halt wirklich stringent durchzieht, so, keine Fahrräder bitte. Oder wenn er dich straight up anschreit, weil ich bin ja Rheinländer, im Rheinland wird sofort geschrien.
Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, deine Geschichte ist heftiger, weil anschreien ist unangenehmer. Also, ich bin kein Rheinländer, ich weiß nicht, ich bin da nicht daran gewöhnt, hier schreit man sich nicht an. aber würde mich jemand anschreien, dann wäre ich wahrscheinlich schon in Tränen nah und würde mir denken, Ich laufe lieber.
Das Witzige ist, als ich in Düsseldorf war, bin ich auch mit dem Bus gefahren.
Ja.
Und da wurde tatsächlich am selben Tag eine andere Frau von einem Busfahrer angeschrien. Das heißt, ich habe am selben Tag 2 Busfahrerstandfrauen.
Oh, ich kann das gar nicht abhaben. Wenn mich Leute anschreien, das könnte ich gar nicht.
In Düsseldorf war sogar der Busfahrer einigermaßen nett, fand ich. Aber da wollte halt eine Frau aussteigen und da ging halt die Tür nicht auf. Und die fängt dann halt so, weißt du, die ist dann halt in diesem Modus panisch, sondern dann geht die Tür nicht auf, ne, so nach dem Motto, dass sie das schon anfängt maulig zu werden. Und dann hat sich auch der Busfahrer so gedacht, in dem Ton schon mal gar nicht, ich lass mich hier nicht anschreien, das ist, weil sie den falschen Knopf gedrückt haben, ja, sie haben den Stopp-Knopf gedrückt und nicht den für die Tür.
Gott. Ich würde mich aus Scham einfach wieder hinsetzen und warten, bis der Bus halt irgendwann irgendwo ganz am Ende ist und anhält, dass er Feierabend macht. Und dann würde ich zu ihm sagen, sorry. Und dann gehe ich einfach nach Hause.
Okay, verkackt. Ich fahre jetzt bis Endstation.
Ja, Endstation. Und wenn er dann irgendwann Feierabend macht, gehst du an ihm vorbei und sagst so, tut mir leid. Und er sagt dann nur, was mache ich?
Ist das bei euch übrigens auch so, dass die Busfahrer so abgekapselt sind, dass das ist bei mir relativ witzig, die improvisieren halt, wie sie sich die Fahrerkabine da abkapseln, so, also mit Absperrband oder einem Seil oder sowas, dass du da gar nicht hingehen sollst und das, eigentlich ist doch Busfahrer jetzt ein relativ chilliger Job, weil du hast ja keinen Kundenkontakt, du sitzt vorne, niemand darf mit dir reden. Ja, und du bist halt der King of the Bus.
Ich wäre trotzdem lieber, also ich beantworte gleich deine Frage, aber ich wäre trotzdem lieber U-Bahn-Fahrer. Weil du musst als Busfahrer immer noch mit dem Straßenverkehr dealen. Und Straßenverkehr, ey, vor allem Stuttgart, Hölle. Da wird ja, aber auf Schienen unterwegs.
Aber hinsichtlich Covid ist das doch ziemlich geil. Weil ja, alle Leute, die Maske tragen müssen und so weiter, die sitzen sowieso hinter dir. Und da hast du einfach gar nichts mit zu tun, weil dein Bereich ist den ganzen Tag abgekapselt.
Ja, das stimmt. Wie das in Stuttgart ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich bin in Stuttgart, fahre ich nie mit dem Bus, weil ich alles mit der U-Bahn ganz gut erreiche. Es gibt ja bei uns auch Stadtteile, die haben keine U-Bahn-Anbindung, die fahren dann eher mit dem Bus, aber ich gehöre da nicht dazu. Dementsprechend kann ich es dir gar nicht so ganz genau beantworten. Ich glaube aber, die haben auch so Absperrbänder. So gelb-schwarze Absperrbänder. Ja.
Puh.
Wir haben jetzt einen Gigabus in Stuttgart seit letztem Jahr, weil wir es gerade von Busfahrern haben. Sorry, ich muss das ganz kurz erzählen, finde ich ganz witzig. Die wollten unbedingt irgendwie mehr für die Umwelt machen und alle Stuttgarter so, ja, taktet doch die U-Bahn höher. Also bei uns fährt die alle 10 Minuten und keine Ahnung, Hamburg oder so, da fahren die teilweise alle 2 Minuten. Und da war so die Idee, ja, taktet doch einfach die U-Bahn höher. Wäre doch gut. Die fahren ja mit Strom und so, passt ja. Und Stuttgart dachte sich so, ja, öffentlicher Nahverkehr, ja, ich habe eine Idee. Wir machen 5 neue Buslinien. Und jetzt haben wir Buslinien, die im 20-Minuten-Takt fahren, also super schnell sind, aber keiner fährt mit. Die fahren einfach komplett leer. Wenn du die anguckst, die sind teilweise komplett leer.
Ist eigentlich aus Stuttgart 21 geworden?
Ja, das läuft noch.
Das wird gebaut jetzt?
Das wird immer noch gebaut, ja. Das
und alle haben sich einfach jetzt mit abgefunden? Oder?
Ich glaube, es gibt keine Proteste mehr. Es ist mir zumindest nicht aufgefallen. Es ist halt jetzt so. Also wenn du bei unserem Hauptbahnhof kommst, ist es Katastrophe. Also der Hauptbahnhof ist wahrscheinlich mittlerweile der hässlichste Hauptbahnhof Deutschlands, von allen deutschen großen Städten, weil du kommst an und es ist einfach eine riesige Baustelle. Du guckst aus jedem Fenster, es sind riesige, riesige Baustellen und alles laut und Bagger. Und also der Stuttgarter Hauptbahnhof, ganz, 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 ganz schwieriges Pflaster.
Das ist jetzt natürlich so auch eine Benchmark, die du da sagst, so 100%ig schlimmster Hauptbahnhof in Deutschland, weil ich war schon in Duisburg.
Oh, ich war auch schon in Duisburg. Ich war auch schon in Duisburg und kann es tatsächlich vergleichen.
Ja, Duisburg okay. Ist fucking okay. Hässlich, oder?
Okay. Duisburg ist schlimmer. Dara said it. Wir haben mittlerweile nicht mal mehr einen Burger King bei uns im Hauptbahnhof, aber Duisburg ist trotzdem schlimmer. Ja. In Duisburg war eine Frau, die ist in die S-Bahn eingestiegen und die hat ihre Katze spazieren geführt mit so einer Leine. Wie ein Hund. Aber es war eine Katze.
Okay.
Das ist mir in Duisburg aufgefallen. Und die Katze kann ja, die Katze checkt ja nicht, dass sie diese Stufe, wenn der S-Bahn ankommt, ist ja immer so eine Stufe, wo du hochsteigen musst. Und die hat die einfach hochgezogen an der Leine. Also die hat die nicht aufgehoben, sondern so hochgezogen. Weißt du, wie ich meine?
Duisburg ist anders. Also Duisburg ist anders, Ruhrgebiet.
Ja. Ja, das stimmt. Ach Mensch, ja, waren ja bewegte Wochen. Ja,
Grüße gehen raus an all unsere Zuhörer aus Duisburg. Wir haben tatsächlich noch offene Themen vom letzten Mal.
Oha.
Und zwar hatten wir kurz drauf gehintet.
Offene Themen mit Bombe.
Ja, danke dafür. wir hatten auf jeden Fall zum Beispiel kurz den Namen David Schulz gedroppt.
Ja.
Möchtest du den Zuhörern sagen, was es damit auf sich hat?
Sehr gerne. Du hast mir, also ich habe ja von Wrestling wenig Ahnung, aber du hast mir eine Wrestling-Doku geschickt.
Weil ich weiß, dass du gerade auf dem Sport-Dokus-Trip bist. Ich weiß ja, dass du dieses genau. Formel-1-Ding auf Netflix gesuchtet hast.
Genau. Und dann hast du mir so eine Wrestling-Doku gegeben über einen besagten David Schulz.
Dr. David
Schulz, genau. Ein Wrestler aus den, ich weiß gar nicht mehr, 80ern?
Natürlich, ja, 80ern.
80er, ja. Ganz verrücktes Pflaster und der ist dadurch berühmt geworden, dass er einen Reporter, also der Reporter hat ihn gefragt, ist denn bei Wrestling alles fake? Und da er dann in seiner Rolle als knallharter Wrestler blieb, hat er ihm einfach so derbe eine runtergewatscht, so eine Watschen verpasst, ja. Also in Bayern würde man sagen, er watschen in die Furzen. Und dass er einfach wirklich ausgenockt war.
Ich cancel dann mal Bayern. Die ganze Freistaat cancelled. Wir haben so eine dicke Bayern-Akte hier. Die geht zurück bis zu Ludwig II.
Ja, nee, also hat ihm so eine Runde geballert, dass der dann, dann ist er, da war er total verdutzt, ist wieder aufgestanden und ballert ihm direkt nochmal eine Runde. Also das war sehr dramatisch. Und letztendlich ging die ganze Doku über diesen Menschen und der sehr, sehr bedacht war darauf, dass das Wrestling nicht fake ist oder dass zumindest den Schein wahrt, dass Wrestling da ist, alles real und alles ist gut. Und sein Pendant in der Doku war, ich weiß seinen Namen nicht mehr, so ein langhaariger Ex-Wrestler. Weißt du den Namen noch ganz kurz?
Nee, weiß ich gar nicht mehr, weil der Wrestler war nicht wichtig, der ist nicht bekannt.
Also da ist auf jeden Fall sein Pendant. Jede gute Doku hat ja immer einen Protagonisten und einen Antagonisten und der Antagonist ist quasi der, der immer gesagt hat, oh, hier, Wrestling ist fake und ich beweise es euch allen und so.
Echt? Ich fand, der Antagonist war der Reporter.
Interessant.
Es ist ja eine Vier-Leute-Doku gewesen. Es waren dann quasi, genau. Dr. D. David Schultz wurde interviewt.
Ja.
Es wurde ein Wrestler interviewt, der damals in den 80ern tatsächlich hingegangen war und ein Fernsehinterview gegeben hatte, wo er gesagt hat, dass es fake ist. Das war genau. Quasi der Inside-Man des Reporters.
Genau.
Und der Reporter wurde interviewt und du hast dann halt noch so Jim Cornette. Das ist übrigens auch, den könnte ich heute canceln, wenn ich wollte. Da sind Dinge über ihn rausgekommen. Ganz, okay. Ganz frisch.
Okay.
Ja, das war dann halt so quasi der Wrestling-Historiker, Spezialist, whatever, der da so die eigentlich neutrale Meinung hätte von sich geben sollen, aber wer sich halt mit Jim Cornette beschäftigt, weiß, dass nichts, was er sagt, jemals neutral ist. Das waren halt so die vier Leute, die tatsächlich zu diesem Incident interviewt worden sind.
Genau.
Und die ganze Geschichte, was ist davor passiert, was ist danach passiert, wie ist es dazu gekommen. Und ich fand halt tatsächlich, dass der Reporter, weil der kam ja richtig, richtig hart Arschloch rüber.
Ich weiß es gar nicht mal so. Ich finde, ein Reporter hat eigentlich einen relativ professionellen Job gemacht, wollte halt seine Story durchdrücken, was man halt so machen muss, wenn man für so ein News-Network arbeitet. Und letztendlich hat er ja einfach nur eine provokante Frage gestellt. Und das sollte man als Presse schon noch dürfen.
Ja, das Ding ist halt, er ist halt diese Sorte 80s-Investigativ-Reporter.
Ja.
Gewesen, der halt sich hingestellt hat und dann hat er zum Beispiel so einen Beitrag zur Zigarettenindustrie gemacht und gesagt, hier, Tabak ist ja doch schädlich, wer hätte es gedacht? Ne? Also, dass er halt diese Dinge genommen hat, die sowieso common knowledge ist und dann wollte er halt da so investigativ mal die Lupe draufhalten und sich dann auch inszenieren als der Typ, der das aufdeckt.
Ja.
Und er hat ja selber gesagt, das Problem an dem Reporter war halt nicht, was er damals in den 80ern gemacht ist, hat, sondern wie sich der Reporter in den Interviews gegeben hat, fand ich. Weil, Bruder, ich habe nie so jemanden Arroganten gesehen. So nach dem Motto, ja, ich fand Wrestling scheiße und ich fand, jeder sollte wissen, dass es fake ist. Damals haben Umfragen gezeigt, dass die Leute, die da hingehen, das zu 50% für real halten. Also war mein Beitrag sehr, sehr wichtig, weil ich fand Wrestling mega dumm.
Ja, es war so eine persönliche Agenda, die er da irgendwie hatte. Das gebe ich zu, aber ich fand jetzt trotzdem nicht, dass er komplett als Antagonist taugt, weil ich finde, zum Wrestler-Protagonist war dann der Wrestler-Antagonist irgendwie passender, weil du hast einen, der für die Company arbeitet und daran festhält, dass alles real ist, und du hast einen, der für die Company arbeitet, daran festhält, dass alles fake ist. Also ich fand das die Ding beiden.
Diesen Aussteiger-Wrestler, den habe ich halt ambivalent gesehen, weil seine Motivation war ja angeblich, dass er sich nicht gut genug bezahlt fühlte
und
dass er ja eigentlich angeblich das Licht mehr auf Healthcare-Issues,
genau,
und Bezahlungs-Issues legen sollte und dass die Leute doch mal fest angestellt werden. Zumindest behauptet er, dass die Doku lässt offen, ob das believable ist oder nicht.
Genau.
Und er hat dann halt behauptet, ja, der Reporter hatte mir versprochen, darauf einzugehen und hat sich dann halt quasi nur auf das Sensationalistische eingehalten, dass Wrestling fake ist. Das ist alles, worum es ihm dann letzten Endes gegangen ist. Und nicht darum, dass die Kämpfer keine Healthcare erhalten, dass die Kämpfer sich nicht in Gewerkschaften organisieren dürfen. Also alle Agendas, die er angeblich gehabt hatte, durfte er eigentlich im Interview gar nicht rüberbringen. Das war halt so. Darum sehe ich ihn halt nicht wirklich als den Bösen, weil ich finde, der Turning Point dieser Doku, und ich sollte sagen, es geht um eine Folge der Vice-Show, Dark Side of the Ring, so heißt das, die so ein bisschen die hässlicheren Incidents in der Wrestling-Geschichte mal ein bisschen aufleuchten.
Also V-I-C-E, Weiß, das englische Weiß.
Ja. Ist gut, guter Einwand. Ich fand, der Turning Point der Doku war halt tatsächlich, wo der Reporter gesagt hat, wie er nach diesem Incident ja gar nicht mehr hören konnte und dauernd Tinnitus hatte und wie schrecklich sein Leben war. Und er dann sagt, ja, und ich habe das übrigens alles erstunkenerlogen, damit die WWE mir mächtig Schmerzensgeld hat. Das war halt so, wow.
Ja. Ja, aber ganz ehrlich, also jetzt mal eine moralische Frage an dich. Wenn dich ein Millionen-Dollar-Unternehmen, einer von denen dich schlägt, würdest du sie nicht verklagen?
Doch, natürlich würde ich sie verklagen.
Natürlich würdest du sie verklagen.
Aber ich wäre halt nicht so fucking cocky in einem Interview 30 Jahre später.
Okay. Good point.
Also
du verurteilst nicht, dass er sie verklagt hat, sondern eher, dass er halt so das mit Stolz präsentiert hat.
Und dass er halt auch dann tatsächlich, ja, dass er es mit Stolz präsentiert hat, dass er tatsächlich auch gesagt hat, mir ging es darum, der WWE eine reinzudrücken.
Ja.
Und dass er dann halt auch wirklich die Sache übertrieben hat, um möglichst viel Geld rauszuschlagen. Das ist halt so. Dann wird es halt, gerade wenn du jemand bist, der als Investigativreporter unterwegs ist, der ja auch so ein bisschen Integrität wahren muss nach außen hin, finde ich das schon ein starkes Stück.
Ja, okay.
Aber ja, sorry, wir haben jetzt drüber gesprochen, wer der Antagonist dieser Doku ist, aber...
Nicht, wer David Schulz ist. David Schulz, ja, der witzige Wrestler. Ja, ich kann mehr dazu gar nicht sagen. Er ist halt dazu berühmt geworden, er ist dafür berühmt geworden, dass er jemanden eine Ohrpfeife gegeben hat. Und ansonsten war er ein relativ bekannter Wrestler, hat mit Hulk Hogan, glaube ich, mal zusammen gewohnt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe.
Ja, er war Buddies mit Hulk Hogan. Er sollte anfangs quasi das große Gegenstück zu Hulk Hogan bilden in der WWE. Genau. Also in den ganz, ganz early days.
Ja, crazy.
Bevor dann halt dieser Incident war und er das loslassen musste. Und später hat er dann einfach als Kopfgeldjäger gearbeitet.
Stimmt, das habe ich ganz vergessen.
Und hat irgendwelche Leute in Puerto Rico gebastelt.
Ja, das stimmt. Das war auch noch, ja.
Wilder Typ, oder? Wilder Typ,
ja. Also ich kann tatsächlich, also ich bin ja, ihr könnt jetzt mich by my word nehmen, wer auch immer gerade zuhört, wenn ihr euch überhaupt nicht für Wrestling interessiert. Mir geht's genauso. Aber die Doku war wirklich gut. Also die kann man wirklich mal sich angucken, weil es einfach auch unterhaltsam ist. Kurz mal Real Talk von mir, auch an Leute, die es einfach wirklich null interessiert, das Topic. Die Doku ist gut. Also wirklich.
Darum hatte ich dir das auch gezeigt, weil ich weiß halt, dass du auf gute Dokus stehst und weil ich weiß, dass du halt diesen sports-historischen Kontext machst. Und ich dachte mir, hey, das ist jetzt etwas, weißt du, da geht es halt nicht um Moves oder wie auch immer, sondern es geht einfach nur um diesen 2-Minuten-Clip, den man so kennt, wenn man sich mit Wrestling beschäftigt und wie es dazu kam und wie fucking verrückt die Geschichte hinter jedem einzelnen der Protagonisten ist. Like, dass dieser David Schulz zum Beispiel, der ist ja nicht hingegangen, hat gesagt, ja, in den 80ern, da gab es ja noch kein Internet, da war tatsächlich den meisten Leuten noch nicht so bekannt, dass Wrestling fake ist. In Anführungszeichen, das hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe. Es ist ja choreografiert, aber nicht fake, weil die Athleten verletzen sich ja durchaus for real.
Ja.
Und Wrestling hat sehr, sehr viele Karrieren sehr, sehr schnell beendet. Also finde ich es immer ein bisschen unverschämt, es fake zu nennen für Athleten, die da Woche für Woche ihr Ganzes geben. Aber ja, die Ergebnisse sind halt abgestimmt. Und Leute haben halt damals halt noch wirklich gedacht, dass da in den Matches ermittelt wird, wer der Stärkere und Bessere ist und dass da halt nicht solche Absprachen stattfinden.
Ja.
Und das ist halt diese Rule of Kayfabe, dass quasi die Wrestler, die porträtieren ja Charaktere und damals sind sie auch quasi aus der Halle rausgegangen und wenn sie irgendwo interviewt werden, sie sollten immer den Charakter wahren. Also da herrschte diese Dualität zwischen dem Performer und dem Charakter nicht, sondern die mussten halt auch straight up den Charakter spielen, selbst wenn er Morddrohungen bekommt, etc., dass sie das ganz, ganz strikt gewahrt haben. Auch außerhalb des Rings. Mhm. Und das ist halt so die School of Thought, die David Schulz sehr, sehr eisern verteidigt hatte. Unter anderem, weil er einen Trainer hatte, dem das sehr, sehr wichtig war. Falls du dich erinnerst, der hatte ja quasi seine Schützlinge trainiert, indem er einen ordentlichen Haufen auf den Boden gesetzt hat, sich dann quasi das unter die Achseln gerieben hat und dann ist er dazu übergegangen, jeden seiner Schüler nach und nach in den Schwitzkasten zu nehmen und die mussten das aushalten. Das war halt noch so das Late 70s Mindset, mit dem David Schulz trainiert war. trainiert worden war. Und darum war er halt auch immer so ein No-Bullshit-Guy, so nach dem Motto, wir müssen das Business hier aufrecht erhalten.
Ja. Ja, ich würde sagen, hau doch einen Link von der Doku mal bei uns am Twitter-Account rein. Aber dann hat man noch mehr Gründe, den Twitter-Account zu folgen, weil da gibt es so viel Bonusmaterial zu unseren Gesprächen. Der eine Link.
Wir wollen generell ja unsere Zuhörer mehr mit einbeziehen. Also falls ihr ein paar Akten habt, die ihr uns rüberschieben wollt, wir sind beide auf Twitter erreichbar. Ihr kennt uns. Windy unter @maxitainment, mich unter @timebombman und natürlich unter unserem neuen Twitter-Account @cancelvaniapod. Könnt ihr uns immer anschreiben. Ihr könnt uns auf News-Stories hinweisen, die ihr erwähnenswert findet. Ich habe tatsächlich auch eine Story von einem unserer Zuhörer mitgebracht.
Nein.
Doch. Und zwar haben wir ja letztes Mal sehr, sehr viel über das Thema Almonds und Essen gesprochen.
Ja, Spargel.
Ganzzahl, unser Stammzuhörer Ganzzahl, ganz liebe Grüße gehen raus, hat mir dann... hat mir eine Anekdote geschickt, weil das war so das Erste, was ihm dazu eingefallen ist. Ja. Und zwar, Weingummis sind nicht aus Deutschland, sondern die wurden, glaube ich, in Amerika ursprünglich hergestellt.
Ich dachte Großbritannien.
Kann auch sein.
Sind Weingummis nicht so britische Dinger?
Weiß ich gar nicht mehr. Not the point.
Okay, ja.
Das Ding ist halt, sie heißen halt auch im Englischen Wine Gums.
Genau.
Und ich glaube, der Hintergedanke war halt nicht, dass sie Wein enthalten, sondern dass es halt, es sollte so ein Candy sein, das wie ein guter Wein ist. Dass das irgendjemand gesagt hatte, der das erstellt hatte, so nach dem Motto, es ist dann wie ein Wein.
Ja, okay.
Und dann hat man versucht, die Wine Gums in Deutschland zu vermarkten. Und der Geschäftsführer, der dafür zuständig war, die Wine Gums in Deutschland zu vertreiben, ist dann halt apeshit gegangen, weil er gesagt hat, aber das heißt doch Weingummis, wir können es nicht Weingummis nennen, wenn da kein Wein drin ist. Also sind sie halt dazu übergegangen, tatsächlich einen Mindestanteil in Wein in die Weingummis zu verarbeiten, damit der deutsche Kunde sich nicht über Weingummis aufregt.
Wow, okay, das habe ich wirklich nicht gewusst. Das
ist ja also wirklich so ein minimaler Anteil, weil da hat er drauf bestanden, so nach dem Motto, ich kann das in Deutschland nicht als Weingummi vermarkten, wenn da kein Wein drin ist. Das wird der deutsche Kunde nicht verstehen.
Verrückt, das ist ja witzig.
Ja, das ist so ein Faktotum, das uns sehr gute Ganzzahl geschickt hat.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Magst du Weingummis?
Ja, klar, ich mag's.
Safe. Ich finde, das sind die besseren Gummibärchen. Don't at me.
Ja, auch. Ich bin sowieso nicht Fan von dem ganzen gelatinehaltigen Zeug. Und ich, so gummiartiges Candy ist nicht mein Candy of Choice.
Ja.
Aber wenn, also die Dinger, die ich da am ehesten schätze, sind Weingummis und Cola-Gummis.
Oh ja, Cola-Gummis auch. Übel geil. Saure Apfelringe aber auch. Diese Apfelringe. Nee. Oh, natürlich. Mega geil.
Da habe ich auch neulich auf Twitter drüber gesprochen. Und zwar, kennst du das, wenn sehr, sehr viele Leute auf einmal anfangen, von Dingen in deinem Umfeld zu reden, die normalerweise dir nicht so präsent sind, aber dann hörst du eine Person von sprechen und dann nächste und dann hörst du plötzlich an ganz, ganz vielen Orten, wirst du dann mit einer Sache konfrontiert, über die du nie wirklich nachgedacht hast?
Ja.
Bei mir ist das Center Shocks in den letzten Wochen gewesen. Ich höre dauernd irgendeine Person von Center Shocks reden. Okay. Und ich habe keine Ahnung, was Center Shocks sind.
Weißt du noch, wer dich als allererstes auf dieses Produkt gebracht hat dieses Jahr?
Ich glaube, du hast es irgendwann mal angesprochen, tatsächlich.
Es gab bei unserem alten Podcast, der XFL, gab es die Center Shock Challenge.
Stimmt, das war's.
Also bin ich der Influencer der Influencer.
Ja, es waren tatsächlich alles Sachen, die sehr, sehr unrelated waren. Aber so auf einmal seitdem ist Center Shocks immer wieder Front und Center.
Shock. Wollen wir uns auf diesen Podcast einigen, dass ich Center Shock wieder cool gemacht habe dieses Jahr?
Ja, okay.
Cool.
Ich vermerke es in deiner Akte.
Danke.
Nee, was ist Center Shock? Wie funktioniert Center Shock? Was verpasse ich da?
Center Shock ist, es ist, kennst du diese Zahnerfrischungskaugummis? So Wrigley's Extra oder wie auch immer.
Meinst du Mentos?
Ja, auch. Wrigley's Extra, wie auch immer. Auf jeden Fall, die haben ja erst so eine knackig harte Hülle. Und so eine Hülle haben die Center Shocks auch. Das ist so eine süße Speise, mit so einer knackigen Hülle, wie bei so Zahnpflegekaugummis. Und innen drin ist aber kein Kaugummi, sondern innen drin ist sauer.
Okay.
Also innen drin ist so ultrasaurer Shit, der dann dein Gesicht so wie eine Zitrone aussehen lässt. Und du denkst dir, oh, crazy, was geht da ab? Meine Synapsen drehen durch. Und das ist ein bisschen wie Kokain, aber nur für eine Sekunde und dann ist es wieder vorbei. Und ja, das sind Center Shocks.
Das ist ja auch so ein 90s-Ding, oder?
Ja, 90s, early 2000s, ja.
Ja, warum fahren da jetzt alle wieder plötzlich drauf ab? Warum ist das wieder so front? Warum ist das wieder Thema?
Weil die Leute einfach ihre Jugend vermissen. Die Leute wollen wieder Kind sein. Und darum bald auf dem Maxitainment-YouTube-Kanal ein 2001-Spaß.
Weil ich habe das gerade mal halt gegoogelt und ich habe mir diese Boxen angesehen. Das ist halt.
Ja.
Das erinnert mich halt wirklich an das Ding, was so in Tankstellen oder in Kiosken immer so vorne war.
Kiosk, natürlich, es ist ein Kioskware. Safe.
So ein Kiosk, genau, es ist Kioskware. Es ist halt so, das war für mich halt so immer, das sah einfach schon als Kind für mich so nach Billigsüßigkeit aus. So nach Billig-Candy, schmeckt nicht, gibst du dir nicht. Du gehst nach Hause und gönnst dir einen Snickers.
Da hast du.
Du willst das Markenzeug haben und nicht das Tankstellenzeug.
Nee, aber bei Center Shock, da hast du was verpasst. Das ist geil. Center Shock ist, glaube ich, auch von Chupa Chups ursprünglich. Ich glaube, das ist die Dachmarke.
Chupa Chups war zum Beispiel auch nie meins.
Das ist kein Chupa Chups?
Nee, ich weiß, dass ich da zwei oder drei oder so mal probiert habe, aber da konntest du mich halt mit jagen. Ich wollte eher sowas wie Twix haben.
Nee, ich bin voll der Chupa Chups-Typ. Also Chupa Chups fand ich so geil, Alter. Und irgendwann habe ich dann auch ins Rauchen angefangen, weil ich einfach was Weißes in meinem Mund haben wollte.
Okay, Akten und an die Zuhörer denken. Wollen wir mal produktiv sein hier? Hast du Bock drauf?
Ja, dann lasse ich mal kurz die Zelle aufsperren hier. Moment. So, wie schaut's denn aus?
Soll ich zuerst?
Ah ja, meine ist gerade noch im Nadeldrucker. Hängt gerade noch im Nadeldrucker. Warte ganz kurz. Ja, das hängt leider. Ich muss hier mal ganz kurz reißen. Nee, komme ich gerade nicht ran. Nee, fang du mal an.
Ja, ich habe tatsächlich ewig überlegt, welche Akte ich heute Bock habe zu bearbeiten.
Ja.
So Wrestling-technisch geht viel, aber ich habe letzte Woche mich schon mit UFC auseinandergesetzt. Ich glaube, das kann jetzt erstmal warten. Was haben wir noch? Twitter hatte ich tatsächlich überlegt, mal so generell mich um die Akte zu kümmern mit allen Leuten, die Leute in Twitter-Diskussionen nicht aus den Mentions nehmen.
Das sind ganz besonders schlechte Leute, ja.
Ja, also Knast. Es ist aber auch eine Woche, in der sehr, sehr viel los war.
Ja.
Und da ist ein gewisser Herr in der CDU negativ.
Nein, die CDU. Die
ja.
Negativ, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist der Skandal der Woche.
Unser Arbeitgeber.
Der Politskandal der Woche. Jemand, der sich bestechlich gemacht hat, jemand, der sich Lobbyismus Vorwürfe gefallen lassen muss. Ja, ich cancel heute Armin Laschet.
Laschet.
du hattest mir vorab gesagt, dass du diese Woche nicht so die Nachrichten verfolgt hast, ne? Also, ja, oder mehr so am Rande.
Ja, leider nicht. Du musst mich ein bisschen auf dem Laufenden halten.
Also, das große Thema dieser Woche ist Philipp Amthor. Bei Philipp Amthor.
Ich habe so weit mitbekommen, dass Nico Semsrott ihn wohl angezeigt hat. Das fand ich schon ein bisschen witzig.
Ja. Also bei Philipp Amthor ist jetzt gerade irgendwie rausgekommen: hey, der hatte Nebentätigkeiten, hat offenen Lobbyismus betrieben, hat sich dann erwischen lassen, blöderweise, und muss jetzt sehr, sehr viel Kritik einstecken. Und es steht noch in den Sternen, wie sich das auf seinen Karriereverlauf auswirken wird. Und Armin Laschet hat damit erstmal gar nichts zu tun. Sondern ich erwähne halt diese Amthor-Geschichte, weil das ist halt so das, was so das ganze Mainstream-Spotlight weg, abbekommt. Ja. Und die kleineren Skandälchen in der CDU gehen dann halt ein bisschen unter. Wer natürlich auf Twitter unterwegs ist, kriegt sie mit. Aber selbst da, also ich habe das mitbekommen, das war tatsächlich an dem Tag, wo ich in Düsseldorf war, wo ich dann zurückgefahren bin, dass das nicht einmal Trending Topic war oder so, sondern du hast sicherlich mitbekommen, dass wieder mal in einer Fleischfabrik in NRW ein Corona-Outbreak stattgefunden hat.
Ja, ja, habe ich mitbekommen.
Nämlich hier diese Tönnies-Fleischerei. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil diese Fleischfabriken liefern ja wirklich an alle Discounter-Märkte. Und da hatten wir erst vor ein paar Wochen bereits einen Fall, wo es einen ersten großen Outbreak, das war direkt in der Woche, nachdem die Lockerungen beschlossen worden waren. Mhm. Das heißt, da lag schon ein kritischer Fokus drauf. Fleischindustrie geht das gerade momentan so. Und jetzt gab es halt diesen zweiten Outbreak. Und eine Reporterin ist auf Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, zugegangen. Und hat ihn halt gefragt, ob er da Schuld an den Maßnahmen sieht, ob es vielleicht da, ob man daran vielleicht sieht, dass die Lockerungen vielleicht zu voreilig waren, dass seine Maßnahmen nicht durchgriffig genug waren. Er hat dann im Grunde damit geantwortet, nee, das hat mit uns ja gar nichts zu tun, weil das sind ja eingeschleppte Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien gewesen, die da jetzt das Virus. Es ist nicht ein genaues Wortlaut-Zitat. Ich habe es tatsächlich im Wortlaut nirgendwo abgedruckt gefunden, sondern ich habe eher diesen Clip, der auf Twitter rumging, gesehen. Und das ist meiner Meinung nach eine Unverschämtheit sondergleichen. Mhm. Wer mir folgt, weiß, dass ich mich schon seit Wochen gerne über diesen Herrn Armin Laschet aufrege, weil er so eine der treibenden Kräfte in Deutschland war, die Lockerungen schnellstmöglich zu forcieren. Hat da sehr, sehr früh drauf gepocht, bis dann irgendwann Angela Merkel halt tatsächlich auch auf seinen Druck hin, er möchte sich ja momentan als CDU-Kanzlerkandidat profilieren, bis Angie dann halt so ein bisschen mehr Verantwortung an die Bundesländer abgegeben hat und Armin Laschet hat dann quasi diesen ganz, ganz großen Plan aufgestellt, wirklich mit Ende März, mit Ende Mai die Lockerungsmaßnahmen aufzuheben nach und nach, sodass du gerade in NRW ja auch alles darfst. Du darfst wieder ins Schwimmbad, du darfst wieder in Kinos gehen, etc. pp.
Aber Schwimmbad auch nur mit Anmeldung und so, oder? Das ist schon noch wie hier auch.
Ja, du musst jetzt natürlich überall immer angeben, was deine Adresse ist und sowas. Ja,
genau. Okay.
Aber er ist mir damals ja schon ein Dorn im Auge gewesen. Also das Erste ist, er hat sich halt in den Anfangszeiten von Corona sehr, sehr profiliert.
Ja.
Weil das ist halt das Ding, was Corona ausgelöst hat. Da sind ja Leute hingegangen und haben gesagt, so für die Entscheidungsträger, für die Ministerpräsidenten und so weiter, hat Corona erstmal dafür gesorgt, dass sie einen Popularitätsboost bekommen, weil die Leute sich anhand konfrontiert mit diesen Gestalten sicherer gefühlt haben. Wenn du jetzt auf einmal eine Pandemie handeln musst, dann wirkst du halt wie ein Macher, dann wirkst du wie jemand, der handelt und dann fühlen sich die Leute sicher. Das heißt, die CDU hat über die Pandemie tatsächlich in den Wählerumfragen sehr, sehr profiliert. Und Armin Laschet schien tatsächlich zu Anfang auch auf diesem Weg zu sein, wo er sich als Kanzlerkandidat sehr, sehr vielversprechend aufstellt. So ein Merz, ja, der nicht irgendwo gewählt ist, der gerade kein Bundesland hat, das er irgendwie durchbringen muss, konnte sich dann halt nicht so profilieren wie ein Markus Söder oder ein Armin Laschet, die halt ein Bundesland haben und die darauf achten mussten, dass das Bundesland möglichst clever durch die Krise kommt. Und Armin Laschet ist zu Anfang auch aufgefallen mit diesem lustigen Bild, wo er die Maske aufsetzen wollte und sichtlich keine Ahnung hatte, wie man sich einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt, weil der hat dann halt, kennst du dieses Bild, wo er sich den Mund-Nasen-Schutz aufsetzt und dann die Nase einfach drüber guckt, wo sich jetzt jeder ewig drüber lustig gemacht hat?
Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich musste gerade ein bisschen nachdenken, aber ja. Ja. Und
Laschet hat halt damals gesagt, ja, jetzt, wo die Bundesländer wieder die Verantwortung haben, ich möchte quasi jeder von euch, jeder einzelne Bürger ist jetzt dafür mitverantwortlich, wie sehr sich das Virus ausbreitet. Und das ist schon etwas, das hat mich sehr, sehr erzürnt. Weil, ja. Weißt du, ich nenn mich konservativ, ja, nenn mich ein bisschen altmodisch, aber
würde ich niemals mehr machen.
Ich bin Fan von dem Gedanken, dass ein Staat seine Bürger zu schützen hat. Ja. Like, du kannst einfach die Verantwortung für das Handeln einer Pandemie nicht Otto Normalbürger auftragen. Like, du bist doch der Entscheidungsträger hier. Du bist dafür gewählt worden, solche Krisen zu managen. Du bist derjenige, der alle Ressourcen hat, der sich mit Wissenschaftlern in Verbindung setzen kann, der sich mit der Wirtschaft in Verbindung setzt. Du hast doch alle Drähte, du hast doch alle Informationskanäle. Der Bürger hat das nicht. Ja. Und das hat man ja gesehen, wie schrecklich tatsächlich auch die Informationsflüsse an die Bevölkerung zum Anfang dieser Krise war, wo ewig gerätselt worden ist. Maske, bringt es was? Bringt es doch nichts was? Pros und Kontras. Da ist halt ein Gefühl von Unsicherheit entstanden. Und Armin Laschet hat gesagt, ne, ich möchte die Geschäfte wieder aufmachen, die Wirtschaft leidet, ich möchte nicht, dass die Wirtschaft in NRW leidet. Wir machen jetzt schön, brav, alles wieder auf und es liegt dann an euch, ob sich das Virus ausbreitet oder nicht. Und das ist halt so, meiner Meinung nach ist das ein Fuck you an die Bevölkerung. Ist ja scheißegal, ob die Krankenhäuser überlastet sind, ist auch scheißegal, ob Leute draufgehen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Fabriken nicht geschlossen werden müssen, dass die Geschäfte nicht geschlossen werden müssen, dass alle wieder ordentlich Geld machen. Und meiner Meinung nach ist spätestens seit April dieser Mann auch irgendwo mitverantwortlich für jeden einzelnen Corona-Toten in NRW. Weil,
Ja, okay. Hartes Statement, aber...
Ja, das sehe ich halt so. Like, es ist sein Job, sich darum zu kümmern, dass die Pandemie in den Griff gehalten wird. Wenn er das auf Otto-Normalbürger... Und das Ding ist halt auch, die Debatte sollte ja tatsächlich in diese Individualverantwortungsebene verlagert werden. So nach dem Motto, es ist halt nicht mehr wir, die wir uns über die Politik aufregen, sondern sofort, sobald es darum ging, du musst jetzt mit Maske in den Supermarkt, jede Woche zerfleischten sich Leute, wenn sie Leute irgendwie ohne Maske irgendwo reingehen sehen, weil dann hast du die Leute, die noch Social Distancing halten, die noch mit Maske in den Supermarkt gehen, dann hast du die Leute, die es nicht machen und die einen regen sich über die anderen auf und dann hast du auf einmal Leute, die auf Anti-Corona-Demos gehen und es für einen Scam halten. Ja, warum halten sie es für einen Scam? Weil der Staat versagt hat, die Dringlichkeit von Corona an den Bürger zu vermitteln. Du kannst doch Leuten nicht sagen, dass es völlig okay ist, wenn sie in eine Firma mit 200 Kollegen arbeiten gehen und dort teilweise auf engstem Raum sind und man macht so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, aber dass sie einkaufen gehen können und alles ist tutti. Und dann halt aber privat Abstand halten sollen und doch bitte ihre Familie und Freunde nicht allzu sehr sehen sollen, wenn es sich vermeiden lässt. Like, wer soll das einer kompetenten Regierung abkaufen? Und so wie er drauf gepocht hat, wirklich alles zu öffnen, so wie er die Trends gesetzt hat in Deutschland, wirklich alles nach und nach zu öffnen, obwohl zu dem Zeitpunkt Leute wie Drosten noch gesagt haben, nee, das ist zu früh, wir lockern die Maßnahmen zu früh, dass er das einfach durchgepusht hat. Und jetzt sind wir in dieser Situation, wo ein zweiter Fleischerbetrieb einen Outbreak hat. Alle Leute sind in Panik, weil das Fleisch wird dann halt auch an Supermärkte geliefert, etc. Und sein Move ist es, die Schuld ans Ausland rüberzuschieben. So nach dem Motto, ja, wir haben uns halt Werkvertragsarbeit aus Rumänien und Bulgarien geholt. Diese Länder passen halt nicht so geil auf Corona auf wie wir. Nein, nein, es ist doch in einem deutschen Betrieb ausgebrochen und nicht in einem rumänischen oder bulgarischen. Ich finde es widerlich tatsächlich die Verantwortung für diesen Outbreak jetzt auf Menschen zu legen, die für sehr, sehr billige, für sehr, sehr unmenschliche Arbeitsbedingungen jetzt nach Deutschland kommen, um unser fucking Fleisch herzustellen und abzupacken und dass die dann auch quasi noch der Buhmann dafür sind, dass es Outbreaks gibt? Was soll das? Warum ist der Fleischhersteller nicht der Verantwortliche? Warum wird nicht gesagt, hey, ja, diese Fleischereibetriebe müssten strengere Auflagen bekommen, Weil nein, natürlich geht ein Armin Laschet nicht hin und gibt der Industrie die Schuld und fordert heftigere Auflagen für die Industrie, weil das kostet ja Geld. Und er war ja von Anfang an auf Seiten der Industrie und er hat ja von Anfang an gesagt, dass es Ermessungssache der Arbeitgeber ist, ob sie ihre Betriebe schließen oder nicht. Und dann haben natürlich die meisten Fabriken weiter aufgehabt, während alles andere geschlossen war. Like, du kannst mir doch halt nicht sagen, dass du dich nicht in ein Restaurant setzen kannst mit drei Tischen Abstand, aber dass es okay ist, dann quasi am Fließband zu stehen.
Ja.
Fühle ich. Jetzt halt tatsächlich, für mich ist das offener Rassismus. Es ist ein Eingeständnis von Inkompetenz, weil Herr Laschet, Sie sind zuständig für dieses Bundesland. Dafür sind Sie gewählt worden. Sie haben meiner Meinung nach Ihre Arbeit nicht gemacht. Und jetzt haben Sie auch noch den Schneid, Sie haben den verdammten Schneid, sich öffentlich hinzustellen und rassistische Ressentiments in der Bevölkerung weiter zu schüren und den Leuten die Schuld zu geben, die am wenigsten, am allerwenigsten etwas für diese Situation können. Weil die sind ja auch nicht gestern angekommen. Finde ich unmöglich. Finde ich unmöglich. Es ist offener Rechtspopulismus. Es ist Kollektivversagen der Landesregierung in NRW. Und dieser Mann ist ganz, ganz furchtbar. Und ich möchte nicht, dass es dann nächstes Jahr heißt, dass er Kanzlerkandidat ist.
Ja. Wow.
Ich würde so weit gehen zu sagen, dass da definitiv eine fahrlässige bis, wenn nicht sogar vorsätzliche Teilschuld an den Corona-Toden in NRW mit dem Spiel ist. Weil, hey, solange Leute an dieser Krankheit sterben und solange es durch geeignete Maßnahmen verhindert werden könnte, die der Staat partout nicht ergreifen will. Und weißt du, wir reden gerade alle über Amthor, als wäre er der einzige Bundestagsabgeordnete, der Lobbyismus betreibt. Als wäre er der einzige, der Nebenverdienste hat. Und es, die CDU winkt das halt so ein bisschen mit dem Argument ab, ach, der Amthor ist ja noch jung. Wir brauchen nicht den gläsernen Abgeordneten. Wir müssen ja nicht unsere Lobbyismusverbindungen und Nebeneinkünfte für den Wähler offenlegen. Aber gerade bei Laschet würde mich das interessieren, weil ich habe das Gefühl, dass er seit mindestens 3 Monaten definitiv nicht mehr im Interesse seiner Wähler und Bürger handelt, sondern nur noch im Interesse der Wirtschaft. Und ich würde gern wissen, mit wem er sich da abgesprochen hat, mit wem er da gerne essen geht, schick essen geht in den Restaurants, die seinetwegen wieder aufhaben. Und ich würde halt gerne wissen, wer hat da den Draht zu ihm, den wir als Bürger nicht haben? Weil es ist, Lobbyismus ist kein Thema, das bei Amthor aufhört, sondern ich glaube halt, dass gerade die CDU als Partei sehr, sehr heftig davon betroffen ist. Und ich würde gerne genauer wissen, was da los ist.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, ich habe das mal als Monolog jetzt gelassen, weil du warst dich so erhitzt aufgeregt, dass ich keine Chance hatte, Zwischenfragen zu stellen und ja.
Ja, gerne. Lass Dialog führen. Es ist halt.
Soll ich dir den Stempel mit dem Cancelment rüberreichen?
Also du verstehst meinen Frust mit diesem Mann.
Nee, ich verstehe deinen Frust komplett. Also ich verstehe deinen Frust komplett und ich würde dir auch in keiner Weise widersprechen wollen. Ich hab keinen Punkt, der mich jetzt an der Rede irgendwie gestört hätte. Also, ja. Nee, ich finde es natürlich, dass es ein komplettes Versagen ist von der Regierung, beziehungsweise von dem Herrn Laschet. Aber ja, ich habe nichts Interessantes mehr hinzuzufügen. Du hast alles Wichtige gesagt und ja.
Wir wissen ja jetzt, wie diese Fleischereibetriebe, schon beim ersten Outbreak ist gesagt worden, dass alle Experten sagen, mein Gott, diese Fleischereibetriebe sollten nicht aufhaben. Die ja. Arbeitsbedingungen dort laden dazu ein, dass sich dort alles ganz, ganz schnell verbreitet. Man kann nicht auf Abstand gehen, weil die Maschinen zu laut sind. Das ist alles gekühlt und damit wird auch, weißt du, per Temperatur schon ein Ambiente geschaffen, wo sich das Virus leichter ausbreiten kann,
genau.
Wenn es dort wärmer wäre als draußen. Und nichts ist nach dem ersten Outbreak in einem Fleischereibetrieb gemacht worden, um quasi dafür zu sorgen, dass gerade die Arbeiter, die dort zu sehr, sehr harten Bedingungen zu Werke gehen, einigermaßen geschützt werden. Und das er sich jetzt quasi als Ministerpräsident hinstellen kann und sagen kann, der Ausländer ist schuld, tut mir leid,
ja,
ist unter aller Sau.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist eine Aussage, die geht gar nicht, also what the fuck. Ja, Mensch. Dann canceln wir denn wohl.
Ja, bist du... Weißt du was, ich lass dich das stempeln. So, ich reiche dir die Akte.
Bist du so aufgewühlt, ne? Warte, ich gebe dir mal kurz eine Zigarette.
Nee, ich will nicht die Akte von jemandem anfassen, der nicht weiß, wie man einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt, aber dann hingeht und meint, dass jeder individuell dafür verantwortlich ist, eine Pandemie zu handeln. Like, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich jetzt 10 Minuten lang ohne Schimpfwörter ausgekommen bin, weil ich war sehr, sehr kurz davor.
Das stimmt. okay, dann werde ich das Stempel für dich übernehmen. Achtung. So, das war's. Dann schicke ich das mal ganz kurz ab mit dem Faxgerät. Edit. Ja, dann ist der Cancel-Befehl raus.
Wir kommen gerade einen Live-Feed. Man sieht schon, wie er langsam in seine Zelle in unserem definitiv realen Cancel-Gefängnis eingeführt wird. Übrigens, tatsächlich Nachrichten aus dem Cancel-Gefängnis sollten wir bringen. Wir haben ja letztes Mal John Dolmayne und Dana White in eine Zelle gesteckt. Genau. Wollen wir mal in die Zelle schalten und schauen, wie gut sich die beiden vertragen?
Klar, lass mich kurz auf diesen überdimensional großen Knopf drücken.
Ja, ich sehe gerade. Die haben sich anfangs recht gut verstanden. Haben ja ein ähnliches Wertesystem, schlagen beide gerne Dinge. Dann wurde denen langweilig und sie haben leider angefangen, auf sich selber einzukloppen. Und scheinen momentan alle sehr, sehr viele blaue Flecken zu haben. Und ich habe gerade gesehen, wie Dana White John Dolmaines Gesicht in die Gitterstäbe reingedrückt hat. Schmerzhaft.
Unsauberer Move.
Aber besser, sie machen es in der Zelle als in der Kantine, weißt du?
Ja. Wie findest du das eigentlich, dass wir genau neben...
Oh, warte, Moment. Oh, ja? Die haben nur so getan. Dieses MMA-Fighting ist ja fake.
Nice.
Ah, na, weißt du, hier.
Gute Kritik. Ganz kurz eine Mentholzigarette anzünden.
So viel also aus der Zelle. Tatsächlich auch lässt die Cancel-Gefängnisleitung stolz vermelden, dass J.K. Rowling in dieser Woche ihr 60. Level abgeschafft hat und tatsächlich die erste Insassin auf Level 60 ist. Also Grüße gehen raus an J.K. Rowling und bitte zieh weiter dein wöchentliches sich canceln lassen Pensum durch.
Du finanzierst mein Abendbrot.
Wo wären wir heute alle ohne J.K. Rowling?
Ja. Würdest du die Bücher trotzdem noch lesen?
I'll save this one for later. Reden wir irgendwann mal anders drüber.
Ja, es ist nämlich ein furchtbar schwieriges Thema. Ich wollte dich jetzt auch nicht so off-guard erwischen. Das verstehe ich zu Recht, wenn du das erstmal ausblenden willst, weil das ist wirklich ein schwieriges Thema. Es sind momentan so viele Künstler und Menschen, die gecancelt werden und teilweise feiert man halt noch zum Beispiel die Bücher oder die Musik oder die Filme davon und man denkt sich dann, ja, fuck, kann ich jetzt noch den Film genießen?
Okay, ich würde die Bücher wahrscheinlich noch lesen, weil ich habe sie da, aber ich würde sie nicht mehr neu kaufen.
Okay, verstehe. Und bei den Filmen dann genauso?
Nee, die Filme habe ich tatsächlich nicht da, aber ich glaube halt, wenn es, keine Ahnung, irgendwo bei Sat.1 im Free-TV läuft zum 5. Mal im Jahr, ich glaube nicht, dass das unbedingt großer Support an sie ist, wenn man da einschaltet. Aber I don't know. Ich möchte das Thema tatsächlich erstmal ein bisschen on hold lassen, weil es könnte sein, dass es bald noch relevant wird.
Okay, warte ganz kurz. On hold von Bombe. Genau, das war meine Soundfile. Wie findest du meine neuen Soundfiles? So als kleine Trainer zwischen den Themen?
Finde ich super. Finde ich echt gut.
Ne? Ich habe hier so ein Soundboard und dann kann ich da immer drauf drücken und dann kommen ganz verrückte. Zum Beispiel, wenn ich diesen Knopf drücke, kommt.
Also wenn man das ist nicht wirklich ein Soundboard, oder?
Lass mich.
belügt weiterhin seinen besten Freund. Wiederholungsvergehen beim nächsten Mal.
Warte. Lass mich kurz auf den Knopf drücken.
Lüge von Max.
Ja, komm, genug prokrastiniert. Du hast doch bestimmt auch noch eine Akte für mich.
Ich habe auch noch eine Akte für dich. Ja. Meine ist eine sehr alte Akte. Die muss ich tatsächlich mal aufarbeiten.
Oh, warte. Ich sehe da noch den meterdicken Staub drauf.
Was steht da? Deutsches Kaiserreich?
Scheiße, wir haben ja gar keine Fenster. Wir sind im Kellergeschoss, ne?
Ja. Scheiße. Außer sind wir Staatsangestellte. Wir können die Fenster nicht aufmachen. Da sind so Sprungschütze dran.
Weißt Warum du? Hast du das Ding jetzt hervorgekramt?
Ich habe ja diese Woche so ein bisschen Dienst gehabt und war nicht so richtig in Medien unterwegs. Und ja, du hast es ja mitbekommen. Und darum hat mich mein Chef verdonnert, also unser Chef verdonnert, dass ich mal ganz alte Akten auch aufarbeiten soll, die halt bisher immer noch nicht im Känzelgefängnis gelandet sind. Und darum habe ich jetzt hier so eine uralte Scheißakte liegen. Naja, egal. Machen wir durch. Gehen wir durch, oder?
Ja, welche Akte ist das denn?
Ich kann es nicht wirklich lesen. Ich glaube, das ist holländisch. Kongregat Belgier. Weiß nicht, was heißt denn das? Kongregat. Königreich? Weiß ich nicht.
Könnte sein, ja.
Ich schlag das gerade mal auf.
Warum ist sie in einem deutschen Büro?
Ja, das frage ich mich auch. Also das frage ich mich. Das ist wahrscheinlich wieder komplett an uns vorbeigegangen. Wahrscheinlich arbeiten wir jetzt auch mit den Niederländern zusammen. Wir haben ja auch wir arbeiten mit den US-Amerikanern zusammen.
Ja, also das Bundeskanzleramt hat weltweite Befugnisse.
Genau.
Ist ja ein wichtiger Dienst an der Menschheit.
Das ist ja unser Kollege Cancel Washington in Cancel Washington. Und dieser kommt scheinbar aus Belgien. Scheinbar arbeiten wir jetzt auch mit Belgien zusammen.
Ja, von unserem Kollegen Jan van de Kanzler. Ja. Jan van de Kanzler hat uns das rübergeschickt.
Ja, da steht auch irgendwie, also ich kann das nicht lesen, aber es steht auf jeden Fall irgendwas drauf mit sehr lange
her. Okay, sich über holländische Nachnamen sich zu machen.
Oh, ich oder weiß. Ja. Nachbarschaftsjokes.
Ja. Sind okay, denke ich.
Also ich würde dich jetzt mal noch nicht canceln dafür.
Okay.
Aber du bist vorgemerkt. Auf jeden Fall habe ich hier eine Akte von einem Leopold. Leopold der Zweite von Belgien. Kennst du den?
Leopold der Zweite von Belgien.
Ja, das ist die Akte, die ich hier habe.
Okay. Ist das der aktuelle König?
Nee. Das ist sein, was ist denn das? Das ist sein Urgroßvater oder Urgroßvater?
Ich öffne mal den Wikipedia-Artikel zu Belgien.
Ja, just in case. Das müsste der Ur-Ur- oder Urgroßvater sein. Irgendwie so. Ja, Leopold II. Der ist, am 9. April 1835 geboren. Mensch, das ist echt eine alte Akte.
Der König jetzt heißt Philipp.
Ah, Grüße gehen raus.
König Philipp von Belgien.
Ja. Das ist schön.
Tatsächlich. Schauen wir mal. Leopold III. War der Opa.
Ah ja.
Albert der Erste war der Uropa.
Oh, dann ist es noch ein bisschen zurück, okay.
Also wir sind hier definitiv im tiefsten 19. Jahrhundert Minimum, würde ich sagen.
Ja. Na gut, aber trotzdem die Familie, der Reichtum der Belgier baut sich ja ein bisschen auf Leopold II. Auf. So ein bisschen.
Okay.
Denn der hat sehr, sehr viel Geld für Belgien gemacht tatsächlich. Der hat richtig viel Kohle gescheffelt für Belgien. Aber leider mit nicht so ganz sauberen Mitteln. Aber du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, welche sauberen Mittel das waren, wenn es Mitte des 19. Jahrhunderts war.
Ich weiß, dass Belgien Kolonien in Afrika hatte.
Richtig. Und darauf spielt diese ganze Akte ab. Und der liebe Leopold von Belgien hatte das Belgisch-Kongo Also hatte Kongo in seinem Privatbesitz. War nicht Belgiens Besitz, muss man an der Stelle auch erwähnen. Vielleicht ist das rechtlich wichtig. Aber es hat Leopold II., dem hat der Kongo gehört. Das allein ist ja schon mal ein bisschen wild. Aber ich blätter hier gerade mal weiter und mal gucken. Also ich sag mal, wenn er hier im Cancel-Gefängnis ist, dann ist er wahrscheinlich mal mit der Urbevölkerung nicht so ganz gut umgegangen. Vermute ich mal, oder?
Weißt du, wie er den Kongo in seinen Besitz bekommen hat?
Ja, das ist, glaube ich, eine relativ interessante und tiefe Geschichte und ich weiß jetzt nur am Ankratzen, weil ich selber kein Historiker bin. Aber letztendlich, der Kolonialismus wurde ja irgendwann so ein bisschen am Reißbrett die Länder verteilt, ja? Also jeder hatte dann hier mal ein Recht und Deutschland durfte dahin und Frankreich durfte das Land haben. Also das Land, die Welt wurde so ein bisschen am Brett aufgeteilt. Und den Kongo hielt man für unbebaubar. Den hielt man für, ja, unwichtig, weil das sind zwar Bodenschätze, aber die sind quasi nicht erreichbar, weil es ist schwer, die zu ernten. Es ist ein relativ, in Anführungszeichen, undankbares Land, weil viel Dschungel, es ist schwer, da durchzukommen. Also die Leute wollten es nicht, weil kein Ertrag da. Bis aber ein relativ berühmter Journalist damals gesagt hat, der in ganz Afrika Expeditionen gemacht hat, hat gesagt, nee, ich finde in Kongo, da sind Möglichkeiten da. Da ist Möglichkeit da, um Geld zu machen.
War das David Livingstone zufällig?
Das könnte sein, ja. Das müsste er sein. Und es klingelt zumindest bei mir, wenn du den Namen sagst. Und der fand auf jeden Fall, dass der Kongo sich schon lohnen würde. Und das hat sich Leopold II zu Herzen genommen. Und dann hat er gesagt, ey Leute, ihr habt ja alle so schöne Länder hier und kann ich denn nicht den Kongo haben? Und ich glaube, die Engländer waren es, die haben sich gedacht, ja gut, wir wollen den Kongo eh nicht. Hier, nimm. Und so hat Leopold den Kongo bekommen. Also nicht Belgien, sondern Leopold. Das ist ganz wichtig, weil Leopold das deswegen wohl auch gecancelt wird. Das ist ganz wichtig in der Akte vermerkt. Es ist tatsächlich ein Mensch, von dem alle Befehle ausgingen. Das ist Leopolds Privatbesitz gewesen.
Der hat also quasi gesagt, ich möchte gern einen Teil von Afrika. Und alle haben gesagt, spricht jetzt erstmal nichts dagegen.
Genau. Es ist so absurd, wenn man überlegt, wie groß auch der Kongo ist. Dass einfach Leute sagen so, irgendwelche Leute sagen so auf einer Landkarte, ich hätte gern Belgien. Und die sagen so, ach, na gut, gehst du hin. Und dann hast du den Kongo besessen. Und damit auch die Menschen. Wilderweise war es halt auch so, dass die Menschen dann auch König Leopold gehört haben. Also die Ureinwohner. Die Kongolesen.
Und, ja, muss dann sehr, sehr cool gewesen sein, wenn dann auf einmal so ein Belgier dasteht und sagt, ja, Leute, also wir sind jetzt durch alle Abteilungen gegangen. Wir haben jetzt ein bisschen Fusion betrieben hier und ein bisschen Merging. Und ihr gehört jetzt allen uns.
Ja.
Also das, ihr habt gar keine Verträge unterschrieben, aber das ist jetzt einfach mal so.
Also, der hat das auch super spannend gemacht. Also der hat das richtig, richtig intelligent gemacht, also möchte man so sagen. Und zwar waren die Kongolesen ja noch ein sehr urbelassenes Volk. Und die sind dann tatsächlich einfach in komplett weißer Kleidung dahin gegangen, um so ein bisschen einen Schein zu wahren. Und haben denen dann Tricks vorgeführt. Ganz billige, dumme Zaubertricks, aber die halt logischerweise nicht kannten, weil die Technologie nicht vorhanden war. Und haben dann denen vorgegaukelt, Götter zu sein. Und so haben die sich erstmal da etabliert, die Belgier.
Ich suche schon mal den Stempel raus.
Ja, danke schön, das wollte ich hören.
Der knarzt ein bisschen.
Der knarzende Stempel. Passt, alte Akte, alter Stempel.
Ja.
Also er hat mit solchen komplett bescheuerten Tricks den Leuten vorgegaukelt, dass die Belgier Götter sind. Und dann hat er noch das Christentum benutzt. Da ist ein Brief geleakt, tatsächlich. Also der ist richtig geleakt. Ja, also auch im 20. Jahrhundert sind noch Sachen geleakt, wie es heutzutage auch im Internet möglich ist. Und in dem Brief hat er tatsächlich Befehl an alle Missionare gegeben, dass sie doch bitte, wenn sie durch Belgisch-Kongo gehen, besonders die Stellen predigen sollen, in denen Gott Demut predigt und dass man seinem herrschenden Volk dienen soll und sowas. Also völlig aus dem Kontext gerissen, aber diese Sachen sollten dann die predigen, damit die...
Der Stempel tut's. Der tut's. Da haben wir Spaß mit.
Ja, ja. Ey, überleg dir mal, wie krass er diese Menschen Gehirn gewaschen hat und wie schrecklich das überhaupt schon mal ist. Und Dann hat er, wie gesagt, diese Missionare losgeschickt. Die sollten dann daran glauben, dass sie den Belgiern gehorchen müssen, weil sie sonst in die Hölle kommen. Die haben denen mit dieser Religion dann quasi eingetrichtert. Und dann durften die für die Belgier arbeiten. So weit, so Kolonialismus. So war es
halt. Ja, Kolonialismus ist es halt. Jetzt halt, okay, Belgien hat es halt auf shady Wege quasi sich einverleibt.
Genau.
Uncool, wie sie da mit der Bevölkerung umgegangen sind, aber das ist halt auch irgendwo noch wahrscheinlich Standardkolonialismus. Was hebt ihn für dich quasi jetzt von dem Rest ab, dass du jetzt ausgerechnet seine Akte jetzt hier aus den Archivaren hervorgekramt hast?
Genau. Der Massenmord an 15 Millionen Kongolesen.
Ja, ja, ja. Hörst du den Stempel? Die Hand sitzt drauf. Ja, bitte red weiter.
Ja, der Massenmord an 15, also schätzungsweise 15 Millionen Kongolesen. Natürlich hatten die damals keine Volkszählung. Also die Kongolesen konnten nicht sagen, wir haben so und so viel Bevölkerungsdichte. Aber nach den ganzen Schätzungen, nach Zahlen und auch nach gefundenen Überresten, menschlichen Überresten, kam man ungefähr auf die Zahl von 20 Millionen Kongolesen, die dort gelebt haben, bevor die Belgier kamen. Und als die Belgier fertig waren, waren es ungefähr 5 Millionen Kongolesen. Das ist eine ziemlich harte Sache. Und die Herrscher von Belgien sind auch relativ brutal vorgegangen. Also natürlich war Sklaverei, und ich möchte keine Sklaverei hier an der Stelle in irgendeiner Weise verharmlosen, aber natürlich war Sklaverei immer scheiße. Aber die Belgier waren so ein bisschen noch sadistischer als vielleicht andere. Also da ging es zum Beispiel darum, wenn du nicht genug am Tag geerntet hast, dann wurde dir deine rechte Hand abgehackt. So. Okay. Wenn du dann am nächsten Tag auch noch nicht genug geerntet hast, was natürlich mit einer fehlenden Hand noch schwieriger ist, wurden die Hände von deiner Familie abgehackt. So weit, so gut. Generell häufige Massenvergewaltigungen von den Frauen der Kongolesen. Es gab eine Geschichte tatsächlich, die habe ich, jetzt wird es explizit, also Leute, das ist eine wirkliche Warnung, wenn man das nicht hören möchte, dann skippt man einfach für ein paar Sekunden. Auf jeden Fall wurde eine Frau, die sich nicht vergewaltigen lassen wollte, also beziehungsweise die halt wirklich sehr stark dagegen angekämpft hat, natürlich hat jede angekämpft, aber manche haben es dann eben irgendwann einfach machen lassen. Die hat es nicht mit sich machen lassen, in Anführungszeichen, und wurde dann von Pferden in der Mitte zerteilt und ihr wurde die Brüste und alles andere abgeschnitten und ihrem Ehemann zum Essen vorgelegt. Das waren die Belgier for you. Genau. Und mit diesen tollen Gräueltaten haben die Menschen dort 15 Millionen Menschen ermordet. Die sind auf solche Weise gestorben. Die meisten zumindest. Und das alles unter der Hand von König Leopold II. Der wusste das, der wollte das und der hat diese Befehle so gegeben. Und ja, wie ich drauf gekommen bin, diese Akte heute rauszukramen, ist natürlich, weil es mir mein Chef gesagt hat, aber auch, weil die Statue von König Leopold ja vor 2 Wochen abgerissen wurde in Belgien, Gott sei Dank. Es ist ja verrückt, dass überhaupt dieser Mensch noch eine Statue hatte bis jetzt. Die Statue wurde abgerissen von König Leopold und ich persönlich befasse mich momentan mit englischer Literatur und lese gerade das Buch Heart of Darkness, was ungefähr in der Zeit spielt. Und beziehungsweise
ja, das genau. Das war quasi die Buchvorlage für Apocalypse Now.
Ja, richtig,
genau. So Fun Fact am Rande.
Das habe ich im Nachhinein erst tatsächlich herausgefunden. Dank dir auch. Und das Buch ist übrigens sehr, sehr gut, wenn man sich mit der Thematik befassen will und zeichnet ein erschreckendes, realistisches Bild von der damaligen Zeit. Aber ja, so viel dazu. Ich will gar nicht zu graphic werden, weil es gibt ganz viele, ganz, ganz viele Geschichten. Ich würde empfehlen, wenn das jemanden interessiert, der gerade zufällig zuhört, es gibt Millionen, es gibt etliche Dokus, es gibt Zeitzeugen immer noch. Also es gibt jetzt keine richtigen Zeitzeugen mehr, aber es gibt Nachkommen von Zeitzeugen, die alles genauso wiedergeben können. Also ja, hört den Kongolesen zu. Und der momentane Kongo, also die Demokratische Republik Kongo heißt es, glaube ich, ja, die leidet immer noch unter den Teilen, die das Königreich Belgien gemacht hat. Es gab bisher keine Reputationszahlungen. Belgien hat nie irgendwas entschädigt. Muss man auch an der Stelle einfach mal so sagen. Also Belgien lebt in Saus und Braus, es ist kein armes Land Und Belgien hat noch nie irgendwas an den Kongo gezahlt.
Echt gar nichts?
Nee, soweit ich mich erinnere, nein. Es gibt keine Reputationszahlen an den Kongo. Und ich glaube, okay. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, warum ich das auch vorhin so betont habe, weil Belgien nicht der Besitz von Kongo war. Also Kongo war nicht der Besitz von Belgien, sondern Kongo war im Besitz von König Leopold II. Er war als Privatmann quasi in Anführungszeichen haftbar für diese ganze Sache. Belgien hat nur davon profitiert.
Wie hat er es geschafft, so viele Toten anzusammeln?
Das hat er geschafft. Ja, auch sehr gute Frage. Stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf angekommen. Da drüben war natürlich nicht nur Belgier, weil sonst, ich glaube, der Kongo ist so groß, die müssten wahrscheinlich ganz Belgien rüberschicken, um die in Kontrolle zu haben. Sondern er hat tatsächlich eine Miliz aus Kongolesen gegründet, die er so in Anführungszeichen abgerichtet hat, so Gehirn gewaschen hat, dass die alles für das Königreich Belgien gemacht haben. Und die haben diese Hinrichtungen fortgeführt. Also tatsächlich sind Kongolesen durch Kongolesen gestorben, die aber halt von Belgien instrumentalisiert wurden.
Aber was hat er sich denn von diesen ganzen Hinrichtungen versprochen? Like, keine Ahnung, er hätte sie ja als Sklaven an andere Länder weiterverkaufen können. Er hätte ja so viel Kapital rausschlagen können. Also wenn man jetzt wirklich ganz, ganz eklig als Kolonialherr denkt. Ja. Und er ist hingegangen und hat gesagt, nee, lass mal lieber Genozid und Vergewaltigung.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie du richtig gesagt hast, man hätte aus einer kranken Sicht, aus einer kolonialistischen Sicht da wahrscheinlich auch noch Profit rausschlagen können. Aber man muss einfach sagen, dass König Leopold eine extrem gestörte Persönlichkeit war. Das hat ganz viele Einflüsse gehabt in der Kindheit, aber nichts davon entschuldigt natürlich sein Handeln. Aber man muss sagen, er war extrem empathielos, hatte sehr, sehr starke wahrscheinlich Störungen und ich vermute, das hat ihn dazu verleitet, so über die Menschen zu richten und nicht noch mehr Geld herauszuschlagen. Außerdem, Geld hatte er zu dem Zeitpunkt genug. Die Kongolesen hatten nämlich ein sehr, sehr wichtiges Material abgebaut, was damals im industriellen Zeitalter unglaublich wichtig war, nämlich Rubber, Gummi.
Kautschuk habe ich gerade gelesen, ja.
Ja, genau. Kautschuk, Gummi. Also gerade in der Zeit, wo die große Industrialisierung anfing und jede Maschine gebaut wurde und wenn du überlegst, wie viel Gummi überall eingebaut ist und Rubber, war das unfassbar wertvoll und der Kongo war voll damit.
Okay.
Und damit hat Belgien halt, wie gesagt, eine richtig große Summe an Geld verdient. Ja.
Ja, wollen wir also einen der größten Unmenschen der Geschichte.
Ja. Zusammen jemand mit Herrn Laschet einsperren.
Das war exakt der Punkt. Sollen wir jetzt gerade einen der größten Völkermörder der Geschichte, eine unglaublich grausame Person in eine Zelle sperren, zusammen mit dem amtierenden Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der einfach nur einen schlechten Job macht und die Schuld den Ausländern gibt.
Meinst du, die werden sich
verstehen? Ich sage ja, hier kommt der Stempel. Cancelled.
Ja, nice. Ja, nee, also die werden sich bestimmt gut verstehen.
Wie machen wir das jetzt genau? Müssen wir Leopold II. Per Zeitmaschine zurückholen oder laden wir einfach die Statue ab, die von ihm in den See geschickt worden ist?
Nee, wir haben doch eine neue Technologie. Hast du verpasst, da war Schulung vor 3 Wochen. Und zwar haben wir...
Ja, ich wurde ja bei den Beförderungen nicht berücksichtigt.
Ja, I'm sorry. Red noch mal mit der Leitung. jedenfalls, wir haben eine neue Maschine hier. Und immer wenn jemand aus der Geschichte gecancelt wird, dann wird er einfach wiederbelebt. Und zwar auf ein unendliches Leben hinter Gittern. Damit er sich einfach ganz, ganz viel und ganz, ganz lange darüber Gedanken machen kann, was für ein Arschloch er ist.
Okay, sollen wir uns angesichts der Strenge der Vergehen hier,
ja,
sollen wir uns irgendwie noch eine Bonusbedingung für diese Haftzelle ausdenken? Ich finde halt, wir sollten so kleine Covid-19-Keime in Leopolds Bart sprühen.
Oh ja,
und das ist gut. Dann können beide zusehen, wie sie klarkommen in der Zelle.
Finde ich gut.
Ich sehe gerade schon einen ganz, ganz langen Bart die Meile runterkommen. Ja, er wird jetzt in die Zelle geführt. Schön, dass wir
diese Live-Übertragung... Hallo,
Hode Dach. War er Flame und nicht Wallone?
Weißt nee, ich du das? Glaube, nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, das Königshaus spricht Französisch, glaube ich.
Ja, ich hätte jetzt nämlich auch eher gedacht, dass das belgische Königshaus, das muss ja irgendwann von Frankreich eingesetzt worden sein.
Ja.
Dass das vermutlich eher Wallonen sind.
Nee, Moment, das belgische Königshaus ist ja Sachsen-Coburg und Gotha.
Oh, echt?
Ja. Also das sind deutsch-englische Wurzeln. Deswegen, die Cousine von ihm war, glaube ich, auch die Königin von England zu der Zeit.
Ja, er fragt sich gerade, was das soll, wo er gerade ist. Bienvenue.
Als Deutschland hier weitergehen. Mann.
The Belgian. Ja, meinst du, Armin und Leopold werden sich verstehen?
Ja, ich glaube, ich vermute mal, dass Armin Laschet hoffentlich ein bisschen Französisch gelernt hat. Und dann können die sich zumindest unterhalten.
Das war ja Leopold sollte doch Deutsch können, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie lange dieses Sachsen-Gotha schon, Sachsen-Coburg zu der Zeit schon zurücklag. Ich glaube, dass die eher mit der englischen Familie, aber Englisch können sie ja beide. Mindestens Englisch können sie beide. Und die werden Mittel und Wege finden. Sie haben ja unendlich lange Zeit.
Du hast es schon gehört, da wird viel gehustet.
Ja.
Aber wir dürfen sie jetzt leider nicht aus ihrer Zelle rauslassen. Für den Fall, dass sie sich infiziert haben sollten, weil, ich denke, Herr Laschet wird es verstehen, der Gefängnisbetrieb muss ja weitergehen.
Sicherheitshalber hat die Zelle auch keine Fenster.
Er ist auch tatsächlich selber dafür verantwortlich, sich nicht bei seinen Zelleninsassen zu infizieren. Ja. Zellengenossen.
Wir geben ihm dafür auch eine ganz kleine Maske.
Eine ganz kleine Maske, so auf Millimeterbasis.
Ja, aber so riesige Bänder außenrum, aber die Maske selber...
Ich kann er sich dann so als Anzugjackett pinnen. wow, sehr politische und sehr, sehr historische Folge heute.
Ja,
Das war ein Downer.
Ja, zu dem schönen Gespräch am Anfang, jetzt bin ich ziemlich down. Ich glaube, ich mache Feierabend.
Ja, also ich hätte jetzt tatsächlich nicht auch noch Lust, die nächste Akte hervorzukramen.
Nee.
Macht man nächste Woche.
Oh, nächste Woche.
Liebe Zuhörer, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, falls ihr diesen Talk, diesen langen, langen Rant zur Corona-Politik in NRW und zur Kolonialpolitik in Belgien, falls ihr das alles interessant fandet und immer noch da seid, vielen lieben Dank fürs Durchhalten und Zuhören.
Ja, von mir auch.
Ich hoffe, dass nächste Woche dann wieder eine spaßigere Ausgabe ansteht. Falls ihr uns auf kleine Stories im Verlauf der Woche hinweisen wollt, Leute, die euch aufgefallen sind, Leute, wo Potenzial ist, witzige Sachen, dann stoßen uns drauf an. Ich werde auf jeden Fall einen Link an die David-Schulz-Doku über Social Media teilen.
Ja, sehr gut.
Und danke auch für eure unglaublich positive Response auf unsere erste Ausgabe. Und wahrscheinlich dürfen wir noch sehr, sehr lange in diesem Büro hocken.
Ich glaube es auch.
Ja, ich gehe dann auch mich mal bei Theresa beschweren. Du das Licht aus, ich mach Feierabend. Ciao. Ja.
Ciao. So, jetzt da Bombe weg ist, muss ich noch ganz kurz mal an den Computer und genau.